Vor ein paar Wochen habe ich angefangen, an der Pflegeschule in Gifhorn Religionsunterricht zu erteilen. Und es ist eine schöne, aber auch eine herausfordernde Aufgabe, mit den jungen Erwachsenen über religiöse Themen zu sprechen. Etwas von deren Lebenswelt im Krankenhaus zu erfahren und ihnen auch etwas Gutes, gute Gedanken mitzugeben. Das ist zumindest mein Wunsch. Der Kurs, den ich jetzt unterrichtet habe, der steht am Ende der Ausbildung. Die machen im Sommer jetzt Examen und danach fangen sie an, in unterschiedlichen Bereichen des Krankenhauses in Gifhorn zu arbeiten, als Krankenschwestern und Krankenpfleger. Und in unseren letzten 4 Stunden haben wir über das Thema Selbstsorge gesprochen. Selbstsorge, habe ich mir gedacht, ist ein total wichtiges Thema, gerade für diese Berufsgruppe, dass man seine eigenen Grenzen kennt und sich bewusst macht, nicht darüber hinauszugehen, zumindest nicht zu häufig. Also es ging um die eigenen Stärken, es geht um das, was Mühe macht und was belasten kann. Es geht aber auch um das, ging um das, was gut tut, was einen wieder aufbauen kann, was man gerne macht. Und gut tut es auch, wenn wir wertgeschätzt werden. Also wenn wir ein paar liebe Worte hören, wenn wir ein Lob von jemandem bekommen, wenn wir einfach wertgeschätzt werden. Und so haben wir in der allerletzten Stunde eine abschließende Übung gemacht, in der es genau darum ging, wertgeschätzt zu werden. Warme Dusche wird diese Übung genannt. Ich glaube, einige von euch kennen das bestimmt. Ich hätte gedacht, dass die Pflegeschüler das auch kennen, aber haben sie nicht getan, die haben das erst neu kennengelernt. Warme Dusche. Also es geht bei der Übung darum, dass in dieser Klasse jetzt sollte jeder zu jedem ein Kärtchen mit lieben Worten schreiben. Die einzige Regel war, es muss etwas Positives sein. Also, was mag ich an dir? Was kannst du gut? Was sehe ich Gutes in dir? Also es sollte auf jeden Fall positiv sein. So dass am Ende jeder von jedem Mitschüler eine Karte mit lieben Worten bekommt. Eine warme Dusche also. Und eine Schülerin war sich nicht so ganz sicher, ob sie den Arbeitsauftrag richtig verstanden hat und die fragte nochmal nach, wie jetzt? Jeder schreibt liebe Worte für jeden? Ich so, ganz genau. Das ist ja cool, hat sie gesagt. Das war die ganz spontane Reaktion. Und so machten sie sich an die Karten und schrieben drauf los. Manche nur ein paar Worte, manche haben sich ganz viel Zeit genommen, die ganze Karte vollgeschrieben, bei dem einen vielleicht ein bisschen mehr, bei dem anderen ein bisschen weniger. Als sie fertig waren, habe ich die Karten eingesammelt und sortiert und dann hat jeder Schüler, jede Schülerin hat dann so einen Stapel mit Karten, mit lieben Worten bekommen. Und dann passierte etwas Großartiges. Die fingen nämlich an zu lesen und die Gesichter, die veränderten sich. Also plötzlich immer wieder ein Lächeln, teilweise ein Strahlen, was auf den Gesichtern erschien. Zwar wurde ziemlich schnell munter drauf losgeraten, wer was geschrieben hat, aber die Stimmung im Klassenraum, die ganze Atmosphäre war eine völlig andere. Lauter lächelnde Gesichter, ausgelöst durch ein Lob, durch ein paar liebe Worte, durch ein Kompliment. Und als ich so saß und mir das angeschaut habe, habe ich mir gedacht, nee, das ist nicht selbstverständlich, dass wir das tun. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir uns Gutes zusprechen, dass wir einander Komplimente machen, dass wir dem anderen sagen, was wir Gutes in ihm sehen. Natürlich passiert das auch, ich will das gar nicht ganz wegreden, aber wie oft machen wir das tatsächlich? Ich glaube, selbstverständlich ist es nicht, dass wir anderen Gutes zusprechen. Mein Mann Olli hat vor einiger Zeit einer Freundin gesagt, was er an ihr schätzt. Also welche Gaben, welche Stärken er in ihr sieht. Und diese Freundin, die hat sich sehr darüber gefreut und das hat sie auch ehrlich bewegt. Und sie sagte dann, dass sie es bewundere, dass Olli das so kann. Dass Olli anderen so positive Dinge zusprechen kann, ins Leben sprechen kann. Sie selbst meinte, sie hätte Probleme damit. Sie könnte das so nicht. Sie sieht eher das, was schwierig ist, hat eher so einen kritischen Blick. Und ich glaube, das ist bei vielen von uns so, oder zumindest, dass wir das auch so kennen, ja, dass man eher den kritischen Blick hat. Es gibt auch den schönen Spruch, das größte Lob ist, wenn man nicht kritisiert wird. Und das geht ja schon ganz früh los. Ich muss jetzt an die Schule denken, an unsere Kinder, schon in der Grundschule. Wenn die Arbeiten schreiben zum Beispiel, dann wird immer darauf geguckt, was die Kinder nicht können. Das steht dann da drunter. So und so viele Fehler, das und das konntest du nicht. Es geht um das Defizit. Und aufgefallen ist mir das ganz besonders, als mal eine Lehrerin in der Grundschule das anders gemacht hat. Die hat nämlich drunter geschrieben, du hast 15 von 20 Aufgaben richtig gelöst. Toll gemacht. Das war positiv ausgedrückt. Das klingt doch gleich viel netter als, du hast 5 Fehler gemacht, 5 Sachen konntest du nicht. Aber meistens geht es halt um das, was nicht so gut klappt, was wir nicht können. Ich weiß, als unsere Älteste, als Leni in der 4. Klasse war, dann kommt ja irgendwann das Gespräch mit den Lehrerinnen, auf welche weiterführende Schule das Kind gehen soll. Und da dieses Gespräch hatte ich dann mit der Klassenlehrerin und der Mathelehrerin. Und die Mathelehrerin sagte, das werde ich nie vergessen, sie sei sich nicht sicher, ob Leni das Gymnasium schaffen würde. In Mathematik sei ihr Potenzial bereits ausgeschöpft. Also da gäbe es ihrer Meinung nach keine Luft mehr nach oben. Also wenn ich darüber nachdenke, erstaunt es mich immer noch sehr, wie kann man von einer Neunjährigen, von einem neunjährigen Mädchen sagen, ihr Potenzial sei erschöpft. Tja, und wenn wir sowas öfter hören in unserem Leben, ja, von Lehrern oder von Eltern oder von Kollegen, Vorgesetzten, dann glaubt man das doch irgendwann. Dann glaubt man es selber und dann traut man sich nichts mehr zu. Mathe zum Beispiel, Aleni kriegt es noch ganz gut hin. Ich muss an eine Jugendliche aus unserer alten Gemeinde denken. Die ist nämlich mit solchen Sätzen aufgewachsen. Sie hat das immer wieder gehört, dass sie nicht gut genug ist, dass sie das sowieso nicht schaffen wird. Und weil sie mit diesen Sätzen aufgewachsen ist, dann hat sie das natürlich geprägt. Und dementsprechend hat sie sich selber nichts zugetraut und war sehr unsicher. Und dann war es so großartig zu sehen, wie sie doch ihren Weg gegangen ist, wie sie ihren Schulabschluss geschafft hat und dann auch ein Studium erfolgreich abgeschlossen hat. Und sie hatte Menschen an ihrer Seite, die sie unterstützt haben. Menschen, die ihr zugesprochen haben, dass sie das in ihr sehen, dass sie das schaffen kann, dass sie gut genug ist. Und ich bin überzeugt, dass das ganz viel ausgemacht hat auf ihrem Weg, dass sie diese positiven Worte gehört hat. Dadurch ist nicht alles gut geworden in ihrem Leben. Es hat nicht alles weggemacht, was sie irgendwie ihr halbes Leben lang gehört hat zu Hause. Aber sie hatte die Kraft und das Durchhaltevermögen, ihren Weg zu gehen. Also dieser Zuspruch, diese guten, diese positiven Worte, die haben was verändert. So wie die Stimmung im Klassenzimmer in der Pflegeschule. Die guten Worte haben etwas verändert und haben das Lächeln, haben das Strahlen auf die Gesichter der Schüler gezaubert. Und hoffentlich auch etwas in ihrem Herzen bewirkt. Also während der kritische Blick, den wir ja auch häufig zu spüren bekommen, der Blick auf das Negative Menschen klein machen kann und Menschen tatsächlich auch zerstören kann, ist es ja so, dass der sehr positive Zuspruch, der kann uns aufbauen, der kann uns unterstützen. Also Menschen können aufblühen und können gestärkt durchs Leben gehen. Wir haben ein ganz großes Vorbild, das uns den Weg zeigt und das uns zeigt, wie wir mit Menschen umgehen können. Und das ist Jesus Christus. Von ihm dürfen wir lernen. Und wenn wir schauen, wie Jesus Menschen ins Leben spricht, wie er Menschen gute Worte zuspricht und ihnen etwas zutraut, dann ist das großartig zu sehen und dann kann uns das ein Vorbild sein, soll uns das ein Vorbild sein. Ich musste sofort an Petrus denken. Petrus, der eigentlich Simon hieß, der ein einfacher Fischer war, nicht gebildet, keine besonders gute Herkunft und außerdem auch noch ziemlich temperamentvoll. Also er redete und handelte meistens, bevor er darüber nachdachte und war also ziemlich unüberlegt und vorschnell. Und wahrscheinlich, das kann man sich jetzt nur so vorstellen, hat er das auch zu hören bekommen. Dass er nichts Besonderes ist, nur ein einfacher Fischer, der jeden Tag schuften muss, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, der vorschnell ist, der nicht überlegt handelt, der nicht weise genug ist und sich wahrscheinlich mal zusammenreißen soll mit seinem Temperament. Und nun kommt Jesus zu ihm und sieht viel, viel mehr in ihm. Er beruft ihn zum Menschenfischer. Das heißt, er ruft ihn in seine Nachfolge, dass er mit Jesus mitgehen soll und dass er mit Jesus zusammen Menschen für Gott gewinnen soll. Was für eine Aufgabe für so einen einfachen Fischer. Und dann passiert aber noch mehr, das haben wir gerade in der Lesung gehört. Dann sagt Jesus nämlich noch mehr zu ihm. Er spricht ihm direkt ins Leben und sagt ihm das zu, was er in ihm sieht. Jesus sagt, ich sage dir, Simon, Sohn des Jona, du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Ich werde dir die Schlüssel zu Gottes himmlischem Reich geben. Was für ein Zuspruch. Simon, der einfache Fischer, der häufig unüberlegt und vorschnell handelt und redet. Auf ihn will Jesus seine Gemeinde aufbauen. Er nennt ihn Petrus, Petrus den Felsen, der Fels, auf den Jesus seine Gemeinde bauen will. Also das heißt, Petrus soll das Fundament sein. Er soll die Gemeinde tragen und er bekommt die Schlüssel zu Gottes Reich. Also er bekommt den Zugang und auch die Macht darüber. Also was für eine Aufgabe, was für eine Verantwortung, die er auch da bekommt. Und das für einen einfachen, ungebildeten und sehr temperamentvollen Fischer. Was vermutlich kein anderer in Simon gesehen hat, sieht Jesus in ihm. Und er sagt es ihm zu. Er spricht diese Worte in sein Leben hinein und verändert dadurch alles. Und nachdem Simon es gewohnt war, zu hören, dass er es nicht kann und dass er nicht gut genug sei und dass er nicht verantwortlich handelt, hört er von Jesus jetzt etwas ganz anderes. Jesus traut ihm etwas zu. Und er schränkt es nicht ein mit vielleicht oder wahrscheinlich oder wenn du dies und das erfüllt hast. Nein, es ist genau so. Du bist Petrus. So ist es. Auf dich werde ich meine Gemeinde bauen. Das sehe ich in dir. Ich weiß, dass du das kannst. Es muss für Simon alles verändert haben. Ein neuer Blick auf die Zukunft, ein neuer Blick, ein neues Selbstbewusstsein. Und nach diesem Zuspruch war nicht alles perfekt. Wir wissen, wie das mit Petrus weiterging. Also er hat immer noch vorschnell gehandelt und vorschnell gesprochen. Zum Beispiel hat er Jesus bei seinem Leben versprochen, dass er ihn niemals verleugnen wird. Und kurz nach der Festnahme hat er genau das gleich dreimal getan. Bei der Festnahme im Garten Gethsemane hat er dem einen Soldaten ein Ohr abgeschlagen mit dem Schwert, obwohl Jesus gesagt hat, tut nichts. Also er ist immer noch sehr temperamentvoll. Es ist nicht alles perfekt im Leben des Simon, aber in der Apostelgeschichte können wir nachlesen, dass er seinen Auftrag durchgeführt hat. Wie er Gemeinde baute, wie nach seiner Predigt am Pfingsttag Tausende von Menschen zum Glauben kamen, sich taufen ließen und die Gemeinde in Jerusalem entstand. Wir können sehen, dass er Zeichen und Wunder getan hat im Namen Jesu und wie er die Apostel anführte und leitete. Jesus hat all das in Simon gesehen. Er hat Petrus in ihm gesehen, den Fels. Und er hat es ihm zugesprochen. Er hat es ihm zugetraut, ihm das zugetraut, was wohl sonst niemand von ihm erwartet hätte. Das hat für Simon alles verändert. Er ist zu Petrus geworden. Simon ist zu Petrus geworden, zu dem Felsen. Und ein weiteres Beispiel, an das ich denken musste, das ist der Zöllner Levi. Die Zöllner waren damals verhasst in der ganzen jüdischen Gesellschaft, als Abtrünnige und als Verräter bezeichnet, weil sie mit den Römern gemeinsame Sache machten. Außerdem als Lügner und Betrüger beschimpft, weil sie viel doch in die eigene Tasche wirtschafteten, um sich ein schönes Leben zu machen. Nein, Zöllner hatten keinen guten Ruf und bei Levi war es genauso. Verräter, Gauner, Lügner, Betrüger, diese Worte wird er wohl immer wieder gehört haben, vielleicht auch jeden Tag, wenn die Menschen sauer waren, dass sie da die Zölle bezahlen mussten. Vielleicht hat er auch Ähnliches von seiner Familie gehört, Sätze wie, wir sind enttäuscht von dir, das hätten wir nie von dir gedacht, du bist nicht mehr unser Sohn, wenn du mit den Römern zusammenarbeitest. Und nun kommt Jesus zu diesem Levi und er beruft ihn, ihm nachzufolgen. Er ruft ihn zu sich, um mit ihm durchs Land zu ziehen, mit ihm Menschen für Gott zu gewinnen, ihm nachzufolgen. Und das ist ja schon unglaublich, unfassbar für die Menschen damals. Wie kann Jesus nur einen Zöllner berufen, ihm nachzufolgen? Wahrscheinlich war es aber für Levi selber kaum zu glauben, dass er sich gedacht hat, kann er wirklich mich meinen nach allem, was ich getan habe? Und dann gibt Jesus ihm noch einen neuen Namen. Er nennt ihn Matthäus. Matthäus, Geschenk Gottes, heißt es übersetzt. Das heißt, Jesus nennt diesen Zöllner, nennt Levi Geschenk Gottes. Während alle anderen ihn Verräter, Dieb, Betrüger, Abtrünniger nennen, nennt Jesus ihn Geschenk Gottes. Was macht das für einen Unterschied? Jesus sieht in dem Zöllner etwas ganz anderes und spricht es ihm zu. Und für Matthäus ändert sich alles. Er lässt alles stehen und liegen, er folgt Jesus nach, wird ein ganz treuer Nachfolger von Jesus. Und er ist es auch, der all das Erlebte und all die Worte von Jesus aufgeschrieben hat. Das ist das Matthäus-Evangelium, was uns heute in der Bibel vorliegt. Also Simon wird zu Petrus, Levi zu Matthäus. Durch den Zuspruch von Jesus. Dadurch, dass Jesus ihn in ihr Leben spricht. Dadurch, dass Jesus etwas in ihnen sieht, was sonst kein anderer sieht. Und sie werden zu neuen Menschen. Nicht nur durch ihre neuen Namen und nicht nur, weil sie Jesus nachfolgen. In erster Linie werden sie zu neuen Menschen, weil Jesus ihnen eine neue Identität zuspricht. Weil er wirklich sieht, wer sie sind, wie sie sind, was in ihnen steckt. Petrus und Matthäus entdecken ihre Identität in und durch Jesus. Und es ist so, dass Jesus vielen Menschen ins Leben spricht. Den Jüngern zum Beispiel sagt er, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und hier sagt er wirklich, ihr seid es nicht, ihr werdet es irgendwann sein, wenn ihr noch dies und das gelernt und geschafft habt. Nein, ihr seid es schon jetzt, weil ich es in euch sehe. Und so spricht Jesus es ihnen zu und genau dadurch passiert es auch. Sie sind Salz und Licht in dieser Welt und als solche gehen sie durch die Welt und bekommen ihre Identität durch Jesus Christus. Jesus spricht seinen Jüngern damals und der wachsenden Gemeinde da vieles zu. Persönlich, aber dann auch durch die Apostel und auch durch den Apostel Paulus in seinen Briefen. Und diese Zusprüche gehen an die Nachfolger von Jesus, geht an die Gemeinden Jesu Christi und an die, die an Jesus glauben, an die, die mit Jesus leben. Und so gelten diese Worte auch uns heute noch als Gemeinde Jesu Christi, als Christen heute in dieser Welt. Und wenn wir uns überlegen, was dieser Zuspruch Jesu damals mit den Menschen gemacht hat, ist die Frage, was macht er denn heute mit uns? Lassen wir uns von Jesus ins Leben sprechen. Und verändert das etwas in meinem Leben? Es sind ganz wunderbare Worte und Zusprüche, die Gott uns auch heute noch durch die Bibel zuspricht. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, Beispiele, die uns allen gelten. Vielleicht macht ihr die Augen mal zu und hört tatsächlich hin, was Gott zu dir sagt. Du bist ein Ebenbild Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Du bist eine Schöpfung in Christus. Du bist erlöst durch Jesus. Du bist teuer erkauft und gehörst Gott. Du bist gerecht gemacht. Du bist erwählt, heilig und geliebt. Du bist ein Teil von Gottes Familie. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du bist ein Körperteil am Leib Christi. Du bist stark im Herrn. Du bist ein Bürger des Himmels. Und du bist in Ewigkeit lebendig. Was für Zusprüche. Worte, die an uns gerichtet sind, an jeden Einzelnen von uns hier. Worte, die Gott jedem von uns mitten ins Leben spricht. Was würde passieren, wenn wir diese Worte nicht nur hören, sondern auch glauben würden? Und wenn wir diese Worte annehmen würden in unserem Leben und ganz bewusst mit diesen Worten leben würden? Was würde passieren, wenn ich meine Identität nicht daraus ziehe, was Menschen mir mein Leben lang gesagt haben, sondern wenn ich meine Identität tatsächlich von Gott bekomme, aus Gottes Wort. Wenn ich wirklich glauben kann, dass ich ein Kind Gottes bin, nach seinem Ebenbild geschaffen, von ihm ausgewählt und geliebt. Wie großartig wäre das, ein geliebtes Kind Gottes zu sein, in diesem Bewusstsein zu leben. Wenn ich glauben kann, dass auch ich Salz und Licht dieser Welt sein kann, dass ich ein Körperteil am Leib Christi bin, vielleicht eine Hand, vielleicht ein Fuß, vielleicht ein Ohr, der Mund, und dadurch eine wichtige Aufgabe habe in dieser Welt. Wenn ich glauben kann, dass ich ein Bürger des Himmels bin und in Ewigkeit leben werde bei Gott. All das spricht Gott uns zu, jedem von uns hier. Wir dürfen es hören und wir dürfen es glauben und es für unser Leben annehmen. Und wir dürfen und sollen diese Identität, die wir durch Gott bekommen, leben. Also in diesem Bewusstsein durchs Leben gehen, mit diesen Zusprüchen Gottes in unserem Kopf, aber auch in unseren Herzen. Und wenn schon ein paar liebe Worte die Atmosphäre im Klassenzimmer der Pflegeschule so sehr verändert hat, so viel Lächeln zu sehen war, wie viel kann dann erst der Zuspruch Gottes in unserem Leben verändern? Denn dieser Zuspruch ist nicht nur ein nettes Wort von einem Kollegen, sondern es ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das er mir zuspricht. Und so kann das mein Leben, meine ganze Identität verändern. Mein Selbstbewusstsein, mein Blick auf mich, aber auch auf andere. Und damit das passiert, sind wir als Christen alle gefragt. Denn um diesen großen Zuspruch Gottes in meinem Leben anzunehmen, hilft es, dass ich ihn immer wieder höre. Und zwar in meinen Höhen und auch in meinen Tiefen des Alltags. Dass ich immer wieder daran erinnert werde. Und genau das dürfen wir tun. Wir dürfen uns gegenseitig daran erinnern, an die Worte Gottes, was Gott uns zuspricht. Und Paulus sagt so, das ist unsere Aufgabe. An die Gemeinde in Thessaloniki schreibt er, so ermutigt und tröstet einander, wie ihr es ja bisher schon getan habt. Das heißt, die Gemeinde in Thessaloniki, die war schon gut da drin. Die haben das bereits getan, sich gegenseitig zu ermutigen und zu trösten. Und er bestätigt sie darin, es weiterzutun. Im Brief an die Korinther betont Paulus, wie wichtig es ist, dem anderen auch etwas ins Leben zu sprechen. Wenn ich einen Eindruck habe, wenn ich etwas Bestimmtes durch Gott, etwas Bestimmtes in meinem Mitmenschen sehe. Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus, wer aber eine prophetische Botschaft von Gott empfängt, kann sie an andere Menschen weitergeben. Er hilft ihnen, er tröstet und ermutigt sie. Es geht um einen veränderten Blick, mir selbst gegenüber, aber auch meinen Mitmenschen gegenüber. Den Blick auf das Positive, auf das, was Gott in uns sieht, in mir selber und auch in meinen Mitmenschen. Was Gott in uns hineingelegt hat. Und einander genau daran zu erinnern, einander Gutes zuzusprechen, einander zu ermutigen, einander an die Identität in Jesus zu erinnern, als geliebte Kinder Gottes. Und um es jetzt nochmal mit den Worten der Schülerin zu sagen, wie jetzt, wir sollen einander sagen, was Gott in uns sieht. Das ist ja cool. Amen.